Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ruth Kornberger. In dieser Sendung geht es um ihren Roman Frau Merian und die Wunder der Welt. Ich möchte mit ihr über ihr Buch, seinen Inhalt und sie selbst sprechen. Wie schreibt sie? Wie recherchiert sie und wie konstruiert sie ihre Romane und natürlich auch, wie sind ihre weiteren Pläne? Mich interessiert auch der Mensch Ruth Kornberger. Ich bin neugierig, was sie uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 89. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen. Mögen Sie eigentlich Insekten?
Ja, also da muss ich unterscheiden zwischen vor und nach dem Buch. Also aha. Vor dem Buch mochte ich vielleicht so Hummeln, die sind ja niedlich, ne?
Ja,
oder
ja.
Grashüpfer. Und ich hatte wirklich Angst vor Spinnen zum Beispiel. Aber ich bin ja durch die Bilder von Maria Merian auf ihr Leben aufmerksam geworden. Und die Bilder, die sind wirklich, die zeigen Insekten wunderschön. Also sie war Blumenmalerin und hat natürlich dann als Blumenmalerin so gelernt, die Dinge idealisiert darzustellen, also keine welken Stellen. Und so macht sie das bei Insekten auch. Also die Insekten auf ihren Bildern sind schöner als in Wirklichkeit und sehr detailreich. Also man sieht die einzelnen Härchen der Raupen und so. Und ich finde, dadurch öffnet sie einem die Augen für die Schönheit so dieser kleinen Tiere. Und seitdem kann ich auch Spinnen, also jetzt nicht anfassen, aber ich schaue sie mir schon genau an. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich mich jetzt für alle Insekten sehr interessiere.
Toll. Also dann war das auch ein echter Gewinn für Sie.
Ja, es war wie eine Therapie, muss ich sagen. Und ich bin jetzt auch, ich freue mich immer noch, wenn ich seltenere Insekten sehe. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Wolfsspinnen, heißen die. Also das sind die Spinnen, die keine Netze bauen, sondern jagen. Und die, wenn die halt Eier legen, dann machen die so einen Ball aus ihren Eiern und die Mutterspinne schleppt die dann immer mit sich rum. Und das habe ich nie gesehen. Und das letzten Sommer habe ich mal eine entdeckt und die hatte sogar, ich glaube, ihr haben zwei Beine gefehlt und sie hat trotzdem immer noch diese Eier mit sich rumgeschleppt. Das fand ich sehr faszinierend.
Das ist toll, da haben Sie recht, Können Sie zeichnen?
Nee, leider gar nicht. Ich habe es wirklich versucht. Ich wollte mich ihr auch so ein bisschen so nähern, indem ich so Sachen nachfühle, zum Beispiel wie das ist, wenn es jetzt sehr heiß ist und man macht so eine Wanderung mit viel Gepäck und so, das geht ja noch, aber dann so zu zeichnen, nee, das ist nichts geworden. Also sie hat ja auch eine jahrelange Ausbildung und ich kann nur nachfühlen, wie lange es dauert, wirklich so detaillierte Zeichnungen anzufertigen. Mhm. Ja, früher war es ja aber halt auch wichtig, weil es keine Fotoapparate gab, ne? Also okay, man musste da ja was festhalten. Es war ja nicht einfach nur eine schöne Kunst.
Ja, jetzt sind wir vielleicht schon bei der Maria Sibylla Merian direkt selbst. Was verbindet Sie denn persönlich eigentlich mit ihr und ihrem Schicksal?
Mich persönlich? Also ich finde es einfach faszinierend, dass sie so... Also an ihrer Persönlichkeit finde ich faszinierend, dass sie so ein Nerd war, würde man heute sagen, weil sie sich für Schmetterlinge und andere Insekten interessiert hat und das war zu der Zeit vollkommen abwegig. Also Schmetterlinge hatten keinen guten Ruf und sie hätte ja auch ganz gutes Geld verdienen können, wenn sie Blumenmalerin geblieben wäre, so wie sie ausgebildet worden ist, aber sie hat wirklich... sie ist einfach ihrer Leidenschaft gefolgt, hat sich gedacht, ich will keine Sicherheit, ich brauche kein Geld. Es war auch ein sehr schwieriger Weg, den sie gegangen ist. Sie hat ihr Leben eigentlich riskiert für ihre Forschung und das alles für Schmetterlinge. Also sie wurde von vielen Menschen als verrückt bezeichnet, vermutlich.
Mhm. Und Nerds ja öfter mal passiert, aber bitte.
Genau, aber heute wird sie dafür bewundert. Ja, zu ihrer Lebzeit hatte sie nicht so viel davon, also... Ja, vor ihrem Tod haben die Leute dann schon so langsam erkannt, wie besonders ihre Kunst ist. Aber sie hat sich wahrscheinlich keine Hoffnung darauf gemacht, dass sie während ihres Lebens nochmal irgendwie auf einen grünen Zweig kommt oder ein gutes Leben hat durch ihre Kunst.
Haben Sie auch etwas Nerdhaftes in irgendeiner Ecke?
Ja, ich glaube, also wenn man Bücher schreibt und sich so lange mit einer Person oder einem Thema beschäftigt, also 3 Jahre jetzt, kommen einem sicher in der Zeit auch immer Zweifel, ob man auf dem richtigen Weg ist. Es ist ja auch etwas sehr Einsames. Man tauscht sich da nicht viel aus, außer dann so im letzten Drittel mit der Lektorin. Und da können einem schon auch Zweifel kommen, ob das jetzt, ob das gut ist oder wohin einen das führt. Also man muss, glaube ich, auch schon ja so ein bisschen besessen sein davon. Ja.
Ja, genau. Und auf sich selbst auch vertrauen wahrscheinlich, ne?
Genau. Oder halt einfach sagen, jetzt habe ich es angefangen, ich muss es zu Ende bringen.
Ja, das ist dann konsequent. Also insofern, das würde jetzt wiederum nicht so richtig zum Nerd passen. Aber nee. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Und ich frage Menschen, die entweder Biografien oder biografische Romane schreiben, oftmals, wann sie angefangen haben, sich in der Person, die sie da beschreiben und über die sie schreiben, zu verlieren.
Ja.
Gab es das bei Ihnen auch?
Weiß ich nicht. Also man versucht natürlich im Nachhinein dann auch irgendwie ja, zu überlegen, wie könnte sie mir jetzt helfen, wenn ich gerade jetzt hier ein Problem habe bei der Arbeit oder sowas, hätte sie gemacht. Ja, und ich weiß ja nicht, ob sie dann wirklich so gehandelt hätte, aber ich konnte mir dann auch vorstellen, dass sie jetzt mit mir spricht und mir Ratschläge gibt. So.
Das ist auch völlig normal. Also so eine ähnliche Antwort kriege ich von vielen Schreiberlingen, sage ich mal, die sich da in diese Richtung beschäftigen. Ich kenne auch einige, die sind schon 2-3 Mal bei mir gewesen jetzt und immer mit anderen Personen. Und da merke ich dann, dass das schon auch dann in gewisser Weise professionalisiert wird, dass das nicht mehr eintritt. Aber gerade, denke ich mal, in den Anfängen des Schreibens, wenn man sich mit solchen Projekten beschäftigt, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass das nicht einen zu großen Raum annimmt. Ja? Und dass dann plötzlich, in Ihrem Fall vielleicht plötzlich anfängt, ich übertreibe, Reifröcke zu tragen oder so.
Ja? Ja gut, aber ich fand es auch, ganz schön, dann so der Realität zu entfliehen. Ich habe halt auch dieses Buch zum Großteil während Corona geschrieben. Mhm. Also in der Zeit, wo man ja auch gar nicht raus konntest, vergessen wir ja jetzt schon, aber man war ja irgendwie wochenlang drin. Richtig, und das war eine sehr schöne Flucht dann.
Ja, das habe ich vielfach auch gehört, gerade von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die das genossen haben und produktiver waren, als sie sonst gewesen wären.
Ja.
Also ein bisschen was Gutes hat die Geschichte ja dann auch gehabt. Das ist doch schon mal was. Was mir aufgefallen ist bei der Art, wie Sie schreiben oder wie Sie das Buch daherkommt, sind die kursiven Zeilen. Also mit anderen Worten, der innere Monolog, nenne ich es mal, oder die Gedanken von der Maria. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie mochte das die Lektorin?
Ja, ich habe natürlich zuerst so überlegt, schreibe ich in der dritten Person oder halt in der Ich-Form? Die Lektorin meinte, nein, nicht in der Ich-Form. Und dann ist es so ein Kompromiss, würde ich sagen, dass sie dann trotzdem sich direkt an die LeserInnen wenden kann.
Und ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie das so auffällig gekennzeichnet haben. Und manchmal ist das nur einfach eine etwas andere Schrifttype. Das überliest man aber öfter mal. Mhm. Und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wo ist man jetzt eigentlich. Mhm. Und das haben Sie aber gut gemacht. Das gefällt mir gut. Das macht auch ein schönes Schriftbild insgesamt, finde ich.
Mhm. Ja, das stimmt. Oder man kann halt auch mal rausspringen. Also es schießen einem ja oft so Gedanken durch den Kopf, die gar nicht passen. Und das kann man dann auch unterbringen auf die Weise.
Das ist ein fester Bestandteil des Buchs und das finde ich gut, also muss ich echt gestehen. Mhm. Es hilft auch beim Lesen recht gut und die Maria kennenzulernen. Das Ganze ist ja nun auch ein bisschen hier und da ein bisschen angelehnt oder in Verbindung mit der niederländischen Sprache. Ich vermute mal, Sie sprechen diese nicht.
Nein.
Wie haben Sie sich da angenähert?
Also sie war ja Deutsche.
Ja.
Und ihre Bücher sind auch in Deutsch, Latein verfügbar und so. Also ich hatte eigentlich wenig niederländische Quellen, die ich jetzt hätte übersetzen müssen oder so.
Okay. Also
sie hat auch mit ihren Töchtern Deutsch gesprochen. Aber es gibt von ihr selber jetzt wenig Dokumente. Also es sind so ein paar Briefe erhalten, aber die sind nicht so interessant. Also die sind sehr geschäftsmäßig und sie hat wegen ihrer Geschichte halt, also weil sie ihren Mann verlassen hat, was ein Skandal war, hat sie kaum Privates über sich preisgegeben.
Ja. Das ist natürlich dann besonders schwierig für jemanden, der nicht nur eine Biografie schreibt, sondern jemand, der einen Roman macht. Auf der einen Seite ist es schwierig, auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weil man kann ja die eigene Fantasie laufen lassen und muss sie dann nur einpassen in die Rahmenbedingungen. Da sind wir natürlich sofort bei Jan de Jong. Den gibt es ja in der Biografie selbst, es gibt ja mehrere Biografien auch, da gibt es gar nicht. Mhm. Ist das eine Idee gewesen, wer sie es gerne machen wollten, oder ist das einfach, damit es, ich sage das mal ein böses Wort, marketingtechnisch eingefügt?
Also ich habe mir schon, halt weil ich so wenig über ihr Privatleben wusste, musste ich mir ja ausmalen, was war sie so für ein Mensch, was hatte sie für Leidenschaften. Und auch wenn man in der Schule zum Beispiel von so historischen Persönlichkeiten erfährt, dann kommt es oft so rüber, als wären die so sehr nüchtern gewesen, als hätten die halt so ihr Ding gemacht, also in diesem Fall gezeichnet, und hätten gar kein Privatleben gehabt, einfach weil man darüber nichts weiß. Und BiografInnen dürfen ja auch nichts dazu erfinden. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich so in sie hineindenkt und überlegt, ja, was für Entscheidungen hat sie getroffen? Also sie hat ihren Mann verlassen mit zwei noch nicht erwachsenen Töchtern in eine völlig ungewisse Zukunft. Und dann, also es war ihr eigentlich, die Erwartungen der Gesellschaft waren ihr egal. Und sie hat versucht, sich immer nur irgendwie so durchzumogeln, dass ihre Töchter ein einigermaßen gutes Leben haben. Aber sie war jetzt halt keine, die sich an Konventionen gehalten hat. Und dann denke ich mir so, dann ist sie jetzt dann plötzlich irgendwann frei, und wird sie dann wirklich niemals einen Liebhaber gehabt haben? Fand ich dann unwahrscheinlich. Und deswegen wollte ich ihr das gönnen und wollte auch zeigen, wie sie halt in so einer Liebesbeziehung, wie sich ihre Persönlichkeit da zeigt.
Also allein schon die Szene, wo sie ihn kennenlernt, ist ja eigentlich sehr gelungen. Sie kommt ganz gut daher und passt auch, wie ich finde, ein bisschen in die Zeit. Bei Zeit ist es ja so, es ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und man begibt sich auf glattes Eis. Ich meine, Sie haben schon mal einen Roman geschrieben, der etliche Zeit in der Vergangenheit spielt, wenn auch nicht ganz so weit, glaube ich, hinten. Aber man begibt sich auf glattes Eis. Und wie sah Ihre Recherche eigentlich aus? Wie haben Sie ein Gefühl entwickelt für die Zeit? Das ist wirklich lange her für uns moderne Menschen.
Ja, ich habe zum einen versucht, zum Beispiel in Amsterdam zu recherchieren. Also ich war zum Beispiel in Rembrandts Geburtshaus. Rembrandt ist ja so 50 Jahre älter ungefähr, also es ist ungefähr die Zeit. Und das ist so eigentlich original eingerichtet, also so wie er gelebt hat. Und da kann man sich dann schon mal vorstellen, wie die Menschen gelebt haben zum Beispiel. Also er hatte sogar fließendes Wasser, was da so eine Neuheit war. Und dann kann man halt sehen, ja, er hatte dann oben sein Zeichenzimmer. Man sieht, wie klein die Betten waren, wie dunkel es war, zum Beispiel in den Räumen.
Nicht überall ein Ofen, ne, zum Beispiel.
Genau. Und sie hatte natürlich nicht so viel Geld wie Rembrandt. Also dann kann man sich nochmal vorstellen, wie ihr Leben dann war. Oder dann gibt es auch zum Beispiel, auch in Amsterdam ist so ein Kauffahrtschiff nachgebaut. Also das, weil es halt kein echtes ist, darf man da drauf. Man kann alles ausprobieren, man kann die Kanonen anfassen und in so einer Hängematte liegen. Und so kann man sich dann auch ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Und natürlich, was es am meisten gibt, sind Bilder, ne? Also Bilder gibt es aus der Zeit ja genug. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass die natürlich meistens nicht den Alltag abbilden oder nicht so den Alltag von einfachen Leuten. Weil es sind ja keine Fotos. Also die Leute haben sich natürlich, Bilder waren teuer, wenn die sich porträtieren haben lassen, dann haben die ihre besten Sachen angezogen. Und es gibt jetzt eigentlich kaum Bilder von so einer einfachen Einrichtung in einem einfachen Haus.
Verstehe. Das eine oder andere Museum vielleicht dann noch, die solche Sachen aufbewahren. Aber es ist schon ein mühsames Geschäft.
Ja, also ja.
Haben Sie auch wahrscheinlich viel Zeit und auch letztendlich Geld investieren müssen, dorthin zu reisen? Und in Deutschland sind Sie da ja wenig fündig geworden. Ich meine, vielleicht aus der Zeit, als Sie hier in Nürnberg gewohnt hat oder gelebt hat. Wie war denn das da? Da hätten Sie ja vielleicht dann doch ein paar hiesige Quellen haben können in der Richtung, oder war da nichts zu finden?
Also ich glaube, das Haus, in dem sie gelebt hat, ich glaube, das steht noch, aber das sieht nicht mehr so aus wie damals. Und das in Frankfurt habe ich auch gar nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wo das ist oder ob es das überhaupt noch gibt. Ja, also das, wo ich die weißen Quellen hatte, waren halt Schiffe. ja, wo ich jetzt auch gar nicht hätte recherchieren können, ist Suriname. Natürlich kann man jetzt nach Suriname fahren, aber so sieht es da jetzt nicht mehr aus.
Nee, das ist richtig, ja. Aber da gibt es vielleicht Quellen oder Bücher, die die damaligen Auswanderer oder wie immer damals geschrieben haben. Und da gibt es wahrscheinlich doch schon einigermaßen an Literatur, aber die ist dann wiederum wahrscheinlich in Niederländisch, oder?
Ja, die ist natürlich dann auch aus Sicht der Niederländer geschrieben, ne? Ja. Und die sind da schon, die sagen ja auch nicht alles. Also wo ich zum Beispiel, worüber es wenig Informationen gibt, sind die Schicksale der Sklaven, weil die nichts Schriftliches hinterlassen haben und die Niederländer auch darüber geschwiegen haben. Man weiß nur so, es gibt halt Schiffslisten, weiß, wie viele lebend überhaupt angekommen sind in Suriname und so. Ja, also meine wichtigste Quelle war eigentlich dann schon Marias Suriname-Buch, weil sie da nicht nur Zeichnungen hat, sondern sie beschreibt die Bilder immer und gibt da auch so, ja, schon viel von sich preis. Also sie schimpft sogar über die weißen Siedler, was mutig ist, weil das ja ihre Kunden waren, also eigentlich die Zielgruppe des Buches, macht sich dann darüber lustig, dass die ja nur Zucker anbauen und kein Gemüse, obwohl da alles wachsen würde.
Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ja, also die haben sich wirklich alles mit dem Schiff bringen lassen. Ja. Und ja, da gibt sie so ein bisschen Einblick in ihre Gedanken und Gefühle.
Aber zu den Sklaven, da wollte ich auch noch was zu fragen. Es ist ja immer so eine Sache, wie man die wenige Person, um die es geht, wie man die darstellt, wie man sie reden lässt, gerade in Bezug auch auf Sklaverei. Und dabei ist eben von den betroffenen Menschen keine wirklichen schriftlichen Hinterlassenschaften gibt oder sowas. Wie haben Sie sich entschieden, welche Position sie hat? Also nur aus diesem von Ihnen eben gerade andeutungsweise zitierten Material oder Sie mussten das ja irgendwie formulieren. Sie hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, eine Sklave mitgebracht, ne, nach Deutschland wieder zurück oder vielmehr nach Europa zumindest zurück.
Oder? Das war keine Sklavin, das war eine Arawakin. Also eine Indigene.
Ach, ich dachte, das sei eine Sklavin gewesen.
Nee, also Maria, sie ist nach Suriname gekommen und das war ja für sie sehr schwierig, dahin zu gelangen. Ja. Sie hat ja keine Unterstützer gefunden, eben auch, weil sie eine Frau war und schon 50. Ja, hat ihr das niemand zugetraut. Das war ein Nachteil, aber als sie es dann dorthin geschafft hatte, war so eine 50-jährige Frau zu sein ein Vorteil. Weil natürlich, sie wollte ja die Natur erforschen und die Weißen kannten sich nicht aus und sie konnte auch nicht alleine einfach in den Dschungel laufen. Ja, sie brauchte ja Leute, die sich auskannten. Und die Arawak, also dieses indigene Volk, was da in Suriname noch gelebt hat, hat natürlich keine guten Erfahrungen gemacht und wollten eigentlich mit Weißen nichts zu tun haben. Aber Maria hat es irgendwie geschafft, ihr Vertrauen zu gewinnen, ja. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie so gedacht haben, ja, die ist harmlos, ne? Und wahrscheinlich fanden sie es auch gut, dass sie sich so für die Natur- und Pflanzenwelt interessiert hat, ja. Sie haben schon gemerkt, die ist anders als die anderen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich denke, sie wird sie nicht bezahlt haben können, weil sie kein Geld hatte. Und ich weiß auch nicht, ob sie an Geld Interesse hatten. Also sie haben wirklich freiwillig mit ihr zusammengearbeitet, haben sie durch den Dschungel geführt und diese Arawakin, deren Namen man nicht weiß, ist dann mit ihr auch zurückgegangen nach Amsterdam, um ihr bei dem Buch über Suriname zu helfen. Also sie hat ihr gesagt, wie Pflanzen heißen, was man damit machen kann und so weiter. Also sie waren ja fast sowas wie Freundin, würde ich sagen.
Und was ist aus ihr geworden in real?
Das weiß man leider nicht. Ah. Also Maria erwähnt da nichts.
Hätte ja sein können, dass sie mit ihrer Tochter, also mit der, das ist Dorothea, glaube ich, heißt sie, ne?
Dorothea,
dass die mit ihr vielleicht zurückgegangen ist.
Das könnte sein, oder sie ist da geblieben. Also
verstehe. Das war ja nicht so ungewöhnlich, dass man Menschen verpflanzt hat, auch zurück sozusagen, in Häkchen zurück, aus diesen Ländern, die man jetzt gerade besetzt hatte. Aber das ist bei ihr eher nicht so. Also aus dem Schrifttum, das sie hinterlassen hat, geht sie durchaus differenziert mit den, mit auch Sklaven, aber auch mit den Indigenen um, denke ich mal. Das würde auch zu dem passen, was man von ihr weiß.
Ja, klar, also die waren ja auf jeden Fall dann doch näher als die anderen Weißen, weil sie saß natürlich zwischen den Stühlen. Also sie wäre ja, wenn das keine Kolonie gewesen wäre, da gar nicht hingekommen. Mhm. Und sie brauchte natürlich auch die Hilfe der Handelsgesellschaft und der Plantagenhalter, auch die, um da Fuß zu fassen. Mhm. Aber dann konnten die ihr nicht mehr helfen. Und die Leute, die in Suriname waren, die Niederländer, haben erst recht gedacht, dass sie einen Vogel hat, da hinzufahren, um Schmetterlinge zu erforschen. Denn also Suriname war wirklich, das klingt jetzt sehr idyllisch, aber es war ein wirklich sehr gefährlicher Ort zu der Zeit. Mhm. Und die meisten Menschen, die dorthin aufgebrochen sind, ja, viele sind nicht zurückgekehrt. Und Maria hat auch ihr Testament gemacht, bevor sie losgefahren ist. Das hat man ihr nahegelegt.
Das war schlau, ja. Das ist, ja. Hätten wahrscheinlich mehr Menschen machen sollen.